Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen uns heute beschäftigen mit dem Thema Leiden und Sterben des Herrn Jesus. Bevor wir aber beginnen, den Leidensweg des Herrn Jesus zu betrachten, wollen wir einen kurzen Blick auf sein Leben werfen. Erstmal haben wir diese große Tatsache, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Ja, in Johannes 1, Vers 14 lesen wir: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Zu Beginn des Johannesevangeliums, da sehen wir, dass Jesus Christus das Wort Gottes genannt wird. Er war das Wort, das bei Gott war und das Gott war. So lesen wir schon im ersten Vers des Johannesevangeliums. Und in Vers 14 lesen wir: Und das Wort wurde Fleisch. Ja, das Wort wurde Fleisch, das heißt, das Wort wurde Mensch, der Herr Jesus wurde Mensch. Und aus dieser Aussage sehen wir schon eines. Jesus fing nicht erst an zu existieren, als er geboren wurde, sondern er existierte schon vorher. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus von Ewigkeit her existierte, dass er eins mit Gott ist. Und hier sehen wir schon diese wunderbare Wahrheit der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wir haben es zu tun mit einem Gott. Drei Personen, aber ein Gott. Und so wurde dieses Wort Fleisch, der Herr Jesus wurde Mensch und kam in diese Welt. Er wuchs erstmal auf, wurde erwachsen, und die Bibel sagt uns, dass er seinen Dienst mit Anfang 30 begann. Zu diesem Zeitpunkt begann er den wichtigen Dienst, für den er in diese Welt gekommen war, und das Wichtigste von diesem Dienst ist natürlich sein Leiden und Sterben, das wir noch betrachten werden. In Markus 1, Vers 14 bis 15 lesen wir: Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also wir sehen hier, er hat erstmal die Botschaft verkündigt, er hat vom Reich Gottes verkündigt, das Evangelium vom Reich Gottes, und hat die Menschen zur Buße aufgefordert. Er hat auch viele Wunder getan, davon lesen wir in Vers 34 desselben Kapitels. Da heißt es: Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Was ganz Besonderes ist, dass er auch messianische Wunder getan hat, das waren Wunder, über die gesagt wurde, dass nur der Messias, der Erlöser, diese Wunder tun könnte. Und genau diese Wunder hat der Herr Jesus auch getan. Er hat aber nicht nur verkündigt und Wunder getan, sondern er hat auch die Heuchler verurteilt. In Matthäus 23, Vers 13 lesen wir: Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt, ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Wir müssen uns vor Augen führen, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer die religiösen Führer der damaligen Zeit waren. Und man hätte von ihnen eigentlich erwartet, dass sie den Menschen zeigen, wie kommt man in das Reich der Himmel? Wie wird man gerettet? Aber genau das Gegenteil war der Fall. Die religiösen Führer, sagt Jesus, die gehen nicht hinein in das Reich der Himmel und sie schließen die Tür zum Reich der Himmel zu vor denen, die hinein wollen. Es sind, wie Jesus an anderer Stelle auch sagt, blinde Blindenführer. Dann, was auch interessant zu sehen ist, viele, wenn sie über Jesus sprechen, betonen: Jesus war die Liebe, Jesus war sanftmütig, Jesus war barmherzig, und bringen Jesus in keinster Weise mit der Hölle in Verbindung. Aber Jesus hat tatsächlich oft gewarnt vor der Hölle. In Matthäus 5, Verse 29 bis 30 lesen wir: Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und so hat Jesus gewarnt vor der Hölle und er hat gesagt, es sind wenige, die den Weg zum ewigen Leben finden und es sind viele, die sich auf dem breiten Weg befinden, die auf dem Weg ins Verderben sind. Tatsächlich könnte man meinen, wenn jemand so spricht, das ist ja lieblos, aber in Wirklichkeit, wenn man vor einer real existierenden Gefahr warnt, ist das liebevoll. Angenommen, ein blinder Mensch bewegt sich auf einen Abgrund zu. Er macht einen Schritt, noch einen Schritt, er kommt diesem Abgrund immer näher. Und die anderen sehen ihn und sagen, na gut, wenn er da unbedingt hinlaufen will, soll er doch. Das wäre lieblos. Was wäre liebevoll? Was wäre Liebe? Liebe wäre zu sagen, stopp, keinen Schritt weiter, stopp, halt, du fällst runter, du wirst sterben. Und genau das hat Jesus getan. Er hat die Menschen gewarnt. Er hat gesagt, ihr seid auf dem breiten Weg. Kehrt um, tut Buße. Geht ein durch die enge Pforte. Und das ist Liebe. Deswegen ist es tatsächlich liebevoll, wenn Gläubige andere darauf hinweisen, dass sie sich in großer Gefahr befinden und dass sie umkehren sollen und dass es einen Ausweg gibt. Denn Jesus hat auch allgemein die Menschen belehrt, zum Beispiel über das Reich Gottes und wie sie da hineinkommen. Er hat gesagt in Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Man muss also von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes zu sehen. So, wir haben gesehen, einen kleinen Teil darüber, was Jesus getan hat. Und trotzdem müssen wir jetzt die Frage nochmal stellen, wer ist eigentlich Jesus Christus? Jesus Christus hat die Werke getan, die nur Gott tun kann. Er wird in Verbindung gebracht mit der Erschaffung der Welt. Die Bibel sagt uns, dass der Vater die Welt durch Jesus Christus geschaffen hat. Außerdem wird die Welt erhalten durch Jesus Christus. Er erhält die gesamte Welt, die gesamte Schöpfung durch seine Kraft. Ohne Jesus Christus würde das ganze Universum in sich zusammenstürzen und aufhören zu existieren. Außerdem hat Jesus Sünden vergeben. Und die Bibel sagt ganz klar, niemand kann Sünden vergeben als nur Gott allein. Außerdem sandte Jesus den Heiligen Geist. Dann sagt uns die Bibel in Johannes 6, Vers 40, dass er die Toten auferweckt. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar, dass Jesus am Ende Gericht üben wird. Er wird das Gericht halten, er wird der Richter sein. Was wir auch in den Evangelien immer wieder sehen, ist, dass Jesus angebetet wurde. Auch der Hebräerbrief und andere Bibelstellen sagen uns das. Er wurde angebetet und er hat den Menschen nicht gesagt, tu es nicht. Und Anbetung gebührt nur Gott allein. Außerdem gibt er Unsterblichkeit. Das ist auch etwas, was nur Gott geben kann. Davon lesen wir in Johannes 5, Verse 28 bis 29. Und dann steht er ganz klar in Verbindung mit der Dreieinigkeit. In Johannes 10, Vers 30 sagt er selbst, ich und der Vater sind eins. Und durch solche Aussagen und andere Aussagen, die er selbst getätigt hat, kann man sehen, dass er selbst für sich den Anspruch erhob, Gott zu sein. Und das ist er auch. Jesus ist Gott und deswegen gebührt ihm Anbetung. Deswegen brauchen wir ihn. Ohne Jesus führt kein Weg in den Himmel, führt kein Weg in die Herrlichkeit. So viel zum Leben des Herrn Jesus und zu seiner Person. Und wir wollen uns jetzt beschäftigen mit dem Leiden und Sterben des Herrn Jesus. Erstmal möchte ich einige Stationen seines Leidensweges erwähnen. Wer möchte, kann die Bibelstellen dann im Nachhinein noch aufschlagen. In Markus 14, Verse 32 bis 42 lesen wir, wie er mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane war, wo er sich in ringendem Gebet befand und seinen Vater darum bat, dass wenn möglich dieser Kelch an ihm vorübergehen soll. Dann lesen wir in Versen 43 bis 49, wie er verraten wurde und dann gefangen genommen worden ist. Auch das ist etwas, was vorausgesagt worden ist vom Alten Testament, von den Propheten, dass das passieren sollte. Und so geschah es auch. Als er gefangen genommen wurde, flüchteten die Jünger. Auch das war eine Prophetie, dass genau das geschehen würde. Dann haben wir das Verhör in Markus 15, Verse 1 bis 5. Auch dieses wurde vorausgesagt von Jesaja 53, Vers 7. Und vor Pontius Pilatus kam es zu der Situation, dass Pilatus ihn eigentlich freilassen wollte. Denn er war überzeugt von der Unschuld von Jesus Christus. Und so machte er den Vorschlag, dass Barabbas, der Mörder, gekreuzigt werden sollte und Jesus freigelassen werden sollte. All das lesen wir in Markus 15, Verse 6 bis 14. Das Volk war aber aufgewiegelt von den Pharisäern und so bestanden sie drauf, dass Jesus gekreuzigt werden sollte. Sie riefen, kreuzige, kreuzige ihn! Und sie riefen sogar aus, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Was bedeutet, dass sie die Verantwortung für den Tod Jesu übernehmen wollten. Nun schauen wir anhand von einigen Bibelversen an, was als nächstes geschah. Es heißt in Markus 15, Vers 15, weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Also er wurde ausgepeitscht und wir müssen uns vor Augen führen, dass so eine Auspeitschung etwas sehr Schlimmes war. In die Peitsche waren oft noch Knochenstücke und Eisenstücke eingebunden und mit dieser Peitsche wurde derjenige gegeißelt. Das führte oft auf dem Rücken zu tiefen Wunden, zu so schlimmen Wunden, dass teilweise Hautfetzen weghingen. Das war etwas so Schlimmes, diese Geißelung, dass viele diese Geißelung nicht überlebten, dass sie schon daran starben, weil das so schlimm war. Und das hat Jesus freiwillig durchgemacht. Er hätte selbst sich zu diesem Zeitpunkt schon befreien können. Er hätte Heerscharen von Engeln herbeirufen können, um ihn zu befreien. Aber das war eben nicht der Plan. Der Plan war ein anderer, wie wir sehen werden. In Versen 16 bis 17 lesen wir dann, da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Prätorium. Und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. All diese Dinge, die sie taten, die waren auch dazu gedacht, ihn zu verspotten, ihn so einzukleiden. Und dann haben sie ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Auch das muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Stellt euch eine Dornenkrone vor mit langen Dornen, die sich in die Kopfhaut graben. Also sie fuhren fort, ihn so zu misshandeln, auf schlimme Art und Weise. Und dann kommt die Verspottung in Versen 18 bis 19. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr, spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Ja, neben dieser Misshandlung musste er diesen Spott über sich ergehen lassen. Er, dem ja wirklich alle Ehre gebührt, dem Anbetung gebührt, er wurde behandelt wie der letzte Verbrecher. Nun lesen wir die Verse 20 bis 27. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: Der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Ja, hier lesen wir über die eigentliche Kreuzigung, die darin bestand, dass man ihn an den Händen und an den Füßen ans Kreuz nagelte. Etwas auch sehr Schmerzhaftes. Dann wurde das Kreuz aufgerichtet. Und wenn das Kreuz in diese Vertiefung hinabgelassen wurde, gab es einen großen Schlag. Und dieser Schlag konnte schon dazu führen, dass bei den gekreuzigten Knochen ausgerenkt wurden. Und so hing er dann am Kreuz und neben ihm zwei Verbrecher. Das war auch etwas, was vorausgesagt worden ist, dass er unter die Verbrecher gezählt werden würde. Und wir lesen dort von einer ganz wunderbaren Begebenheit im Lukas-Evangelium, Lukas 23, Verse 39 bis 43. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist, und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, das müssen wir uns vor Augen führen, diese beiden Verbrecher. Und im Matthäusevangelium lesen wir, dass am Anfang beide noch ihn lästerten. Und bei einem, da hat offenbar der Geist Gottes zu wirken begonnen und er kam ins Nachdenken. Und vielleicht las er auch diese Inschrift, König der Juden. Vielleicht hat er auch schon gehört von den Wundern, die Jesus getan hatte. Das war ja nicht etwas, was im Verborgenen geschehen war. Die Kenntnis über Jesus und was er getan hatte, hatte sich sehr stark verbreitet. Und so wurde er nachdenklich, dachte über sein eigenes Leben nach, kam zu dem Schluss, dass er gerechterweise am Kreuz hing und kam offenbar zu dem Schluss, dass Jesus der Messias, der Erretter, der Erlöser ist. Und so wandte er sich an Jesus, er tadelte den anderen und wandte sich an den Herrn Jesus und sagte zu ihm: Gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Ja, etwas Hoffnung kam in ihm auf, dass der Herr Jesus an ihn denken würde. Vielleicht hat er nur einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer gesehen, weil er wusste ja, er hängt dort gerechterweise. Und dann kam die Antwort des Herrn Jesus: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist genial. Dieser Mensch hatte Gewissheit, wo er sein würde, wenn er stirbt. Er wusste, wenn er stirbt, wird er im Paradies mit Jesus sein. Wie viele Menschen sehnen sich danach, diese Gewissheit zu haben? Viele Menschen sagen: Ja, ich hoffe, dass ich es mal schaffe in den Himmel. Das ist auch in vielen Religionen so. Da wird gesagt: Ja, wir hoffen, dass wir eines Tages im Himmel sein werden, aber wissen können wir es nicht. Aber dieser Mensch hat es gewusst. Und tatsächlich, wenn wir die zwei Schächer betrachten, stehen diese stellvertretend für die ganze Menschheit. Sie sind ein Bild für die gesamte Menschheit. Der eine Teil, der Jesus ablehnt, der Jesus spottet, der mit seinem Leiden nichts zu tun haben möchte oder es nicht so versteht, wie es uns die Bibel erklärt. Und der andere Teil, der zum Nachdenken kommt, der nachdenklich wird und der zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus kommt und Gewissheit hat, wo die Reise hingehen wird. Gewissheit hat, eines Tages bei Jesus Christus zu sein und nicht etwa vielleicht, nicht etwa möglicherweise, sondern sicher. Dann lesen wir weiter in Markus 15, Verse 33 bis 34. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, von der Zeit her war das von 12 Uhr nach unserer Zeitrechnung bis 15 Uhr kam diese Finsternis über das ganze Land. Und dann tat Jesus diesen Ausruf: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Tatsächlich ist dieser Ausruf ein Zitat aus dem Alten Testament und war vorausgesagt über den Messias, dass er, der Erlöser, das ausrufen würde. Und warum ruft er das aus? Wir müssen uns vor Augen führen, und da werde ich nachher noch drauf eingehen, dass der Jesus nicht einfach so am Kreuz starb, sondern er starb für unsere Schuld und Sünde. Die Bibel sagt uns, dass er zur Sünde wurde am Kreuz. Wenn wir an ihn glauben, dann wissen wir, dass Gott unsere Schuld und Sünde auf ihn gelegt hat und dass der Herr Jesus bezahlt hat. Und dass Gott ihn behandelt hat wie einen Verbrecher. Er wurde ja auch unter die Verbrecher gezählt. Gott muss Sünde richten und so behandelt er seinen Sohn nicht wie seinen geliebten Sohn, sondern wie einen Verbrecher, der gerichtet wird für unsere Schuld. Und deswegen ruft er aus: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie gesagt, wir gehen auf die Bedeutung nachher nochmal ein. Dann lesen wir in Markus 15, Verse 35 bis 36. Und etliche der Umstehenden, die es hörten, sprachen: Siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. In Johannes 19, Vers 30 lesen wir dann: Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Es ist vollbracht, das heißt, das Erlösungswerk ist vollbracht. Man könnte auch übersetzen: Es ist bezahlt. Auf Rechnungen wurde genau dieses gleiche Wort verwendet. Wenn eine Rechnung beglichen war, schrieb man: Es ist vollbracht, also es ist bezahlt. Die Bibel sagt uns, dass Jesus starb, dass er begraben wurde, dass er aber nicht tot blieb, sondern dass er auferstand, dass er auferweckt wurde. Das ist jetzt nicht das Thema der heutigen Predigt, ich möchte es aber kurz erwähnen, weil es einfach trotzdem wichtig ist, das festzuhalten. In 1. Korinther 15, Verse 3 bis 6 lesen wir: Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Ja, die Auferstehung ist deswegen wichtig, weil sie beweist, dass Jesus wirklich der war, der vorgab zu sein. Sie zeigt uns, dass Gott das Opfer des Herrn Jesus angenommen hat und dass der Herr Jesus jetzt lebt und dass wir zu Jesus kommen können. Die Auferstehung ist auch eine bezeugte Tatsache, wie wir hier lesen. Er hat sich mehr als 500 Brüdern auf einmal gezeigt. Und jetzt müssen wir uns vor Augen führen: Paulus hat das geschrieben, weil er wusste, es ist wahr. Er betont, die meisten leben noch. Das heißt, die Empfänger des Briefes, in dem Fall die Korinther, hätten hingehen können, und manche von denen haben ja die Auferstehung in Frage gestellt, sie hätten hingehen können und zu Paulus sagen können: Paulus, zeig mir mal ein paar von den Leuten, stell sie mir mal vor, damit wir sie fragen können, ob sie wirklich Jesus gesehen haben. Wenn Paulus gewusst hätte, das war eine Lüge, dann hätte er vielleicht wie folgt geschrieben: Danach ist er vielen Brüdern erschienen, aber die sind leider alle schon gestorben. Aber das hat er nicht geschrieben. Er hat geschrieben: Die meisten leben noch, um eben zu zeigen, es ist wirklich wahr, es gibt Zeugen, die Auferstehung ist eine fest bezeugte Tatsache. Die Auferstehung ist nicht etwas, was, naja, vielleicht stimmt's nicht. Nein, das ist eine fest bezeugte Tatsache und deswegen können wir sicher sein, nicht nur deswegen, aber unter anderem wegen den Zeugen können wir sicher sein, es ist wahr. Das Leiden und das Sterben und die Auferstehung des Herrn Jesus, das hat tatsächlich stattgefunden. So wie es die Propheten auch vorausgesagt haben. Nun wollen wir uns beschäftigen mit der Bedeutung des Todes Jesu. Warum musste Jesus leiden und sterben? Zunächst sagt uns die Bibel, dass alle Menschen ein Problem haben. In Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Mit anderen Worten, alle Menschen sind Sünder. Die Bibel sagt uns tatsächlich, dass seit dem Sündenfall, seit die ersten Menschen sich freiwillig von Gott entfernt haben, dass seitdem die ganze Menschheit in Sünde gefallen ist und dass die Menschen von Anfang an sündigen. Und wenn man ehrlich ist und das eigene Leben betrachtet, dann muss man zugeben, wenn man die Gedanken auch mit betrachtet, dass man beständig sündigt. Was ist Sünde? Sünde ist das, was dem Willen Gottes widerspricht. Gott hat uns sein Wort gegeben und in seinem Wort hat er uns seinen Willen geoffenbart, hat er auch seine Gebote gegeben, zum Beispiel die 10 Gebote. Und wenn wir diese Gebote nicht als rein äußerliche Gebote betrachten, sondern als Gebote, die wir von Herzen erfüllen sollen, dann wird klar, dass wir das Ziel weit verfehlen. Als der Jesus gefragt wurde, welches das größte und höchste Gebot ist, sagte er, dass das größte und höchste Gebot das ist, Gott den Herrn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Vermögen, mit unserem ganzen Denken, mit unserer ganzen Kraft, mit allem, was wir sind also, sollen wir Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, also das Gebot der Liebe. Und dann können wir mal fragen, wer liebt denn Gott so? Wer stellt Gott immer an die erste Stelle? Wer ehrt ihn? Wer betet ihn beständig an, wie er angebetet werden soll? Und wer liebt so auch seinen Nächsten? In der Bibel sehen wir von einem Menschen, der sich das zurechtgelegt hat und der gefragt hat, ja, wer ist denn mein Nächster? Er wollte einfach den Kreis der Nächsten so weit einschränken, um sich so hinzustellen, dass er dieses Gebot erfüllt. Und dann erzählte Jesus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, um aufzuzeigen, wer dein Nächster ist. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dann sehen wir da schon ein großes Versagen der Menschheit. Wir sehen aber nicht nur das Unterlassen des Guten, das wir tun sollen, sondern auch viele konkrete, schlimme Sünden, die in Gedanken anfangen und die dann in Taten letztendlich münden. Und so ist die ganze Welt in Sünde gefallen, sagt uns die Bibel. Und die meisten Menschen stimmen auch zu, wenn man anschaut, wie es so zugeht auf der Welt mit Kriegen, mit Konflikten. Da stimmen die Menschen zu. Die meisten stimmen zu, ja, dass die Menschheit böse ist. Aber doch denken die meisten Menschen von sich selbst, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Und viele Menschen denken, das reicht aus, besser als der Durchschnitt zu sein, um in den Himmel zu kommen. Die Bibel sagt uns aber, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gott ist perfekt, er ist heilig. Er ist so heilig, dass er keine Sünde in seiner Gegenwart dulden wird. Er wird jede Sünde richten. Und deswegen kann niemand, der auch nur eine kleine Sünde getan hat, in das Reich Gottes eingehen. Niemand. Es sei denn, er findet den Ausweg. Aber so sehen wir die Heiligkeit Gottes auf der einen Seite, das vollkommene, reine Licht und die Verdorbenheit des Menschen auf der anderen Seite. Im Maßstab Gottes steht jeder Mensch da wie ein Mensch voller dreckiger Kleider. Ist jeder Mensch vollkommen schwarz vor Sünde, kann man sagen. Und so verfehlt der Mensch das Ziel. Und neben der Heiligkeit haben wir die Gerechtigkeit Gottes. Und die Gerechtigkeit Gottes erfordert die Bestrafung des Sünders. Das ist das Problem aller Menschen. Alle sind hier sozusagen im gleichen Boot. Alle sind Sünder und brauchen einen Erlöser. Und die Bibel sagt uns genau das, dass Gott diesen Erlöser geschickt hat, nämlich Jesus Christus. In Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, das ist der Vers der Bibel, der das sehr gut zusammenfasst, was Gott getan hat für diese Welt. Er hat die Welt geliebt und deswegen hat er seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und es war die Liebe Jesu Christi, die ihn dazu bewegt hat, diesen Weg auch freiwillig zu gehen, den Weg des Leidens, den Weg bis zum Tod am Kreuz. Er ging ans Kreuz und hat dort sein Leben für uns gelassen. Er war das Sühnopfer. Und das sagt uns die Bibel. Die Bibel sagt, es ist ein Opfer nötig, ein stellvertretendes Opfer, um für unsere Schuld und Sünde zu sühnen. Und Jesus war dieses Sündopfer. Die Bibel sagt uns auch, dass dieses Sündopfer vollkommen sein musste. Und das war das Opfer des Herrn Jesus. Denn der Herr Jesus hat nie eine Sünde getan. Er war sündlos, er war vollkommen, er war perfekt. Und somit war er das geeignete Opfer, um für unsere Schuld und für unsere Sünden zu bezahlen. Und die Folge von dieser großen Liebe Gottes lesen wir in Römer 3, Vers 25. Da heißt es, so dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Was heißt Rechtfertigung? Das heißt, dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst. Das heißt, ohne Werke, nicht durch eigene Verdienste. Rechtfertigung heißt, dass Gott einen Menschen für gerecht erklärt. Nicht, weil dieser Mensch etwas so gut war oder so gut gehandelt hat oder so viele Werke angesammelt hat, sondern ohne Verdienst, wie es hier heißt. Er wird als gerecht erklärt, weil jemand anderes an seine Stelle getreten ist. Wir alle hätten es verdient, am Kreuz zu hängen und gerichtet zu werden. Aber der Herr Jesus ist an unsere Stelle gegangen. Er hat unsere Stelle eingenommen. Das können wir dann bejahen, wenn wir daran glauben. Er hat unsere Stelle eingenommen, um für uns zu sterben, um für uns die Schuld und Sünde zu tragen. Und deswegen auf der Grundlage der Gerechtigkeit Jesu kann Gott einen Menschen für gerecht erklären. Derjenige, der an das Erlösungswerk glaubt, bekommt also die Gerechtigkeit Gottes umsonst geschenkt. Er wird sozusagen neu eingekleidet mit einem weißen Gewand. Sein sündiges Gewand wird ihm weggenommen und er bekommt ein neues, weißes, reines Gewand, mit dem er vor Gott bestehen kann. Und wenn ein Mensch dann stirbt und vor Gott erscheint, sieht Gott keine Sünde, weil Jesus die Sünde weggeschafft hat. Und auf dieser Grundlage kann derjenige vor Gott bestehen und in das Reich Gottes eingehen. Manche Menschen sagen, das ist alles schön und gut, aber Jesus hat für alle Menschen automatisch mitbezahlt. Man muss nicht mal daran glauben und alle Menschen kommen deswegen in den Himmel. Das sagt uns die Bibel aber nicht. Die Bibel betont uns, dass wir in den Genuss dieses Sühnopfers, dieses Heils durch den Glauben kommen. Wir müssen an das Evangelium glauben. Wir werden aufgefordert, unser Vertrauen auf das Evangelium zu setzen, auf dieses Werk, das der Herr Jesus für uns getan hat. Nur so werden wir gerechtfertigt. Deswegen fordert uns die Bibel auch auf, Buße zu tun. In Apostelgeschichte 17, Verse 30 bis 31 lesen wir: Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Was bedeutet es, Buße zu tun? Manche Menschen sagen, Buße tun heißt, viele Bußwerke zu tun und durch diese Bußwerke sich dann vor Gott angenehm zu machen. Die Bibel sagt uns, dass Buße Gesinnungsänderung bedeutet. Es bedeutet, dass wir auf der einen Seite erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir überführt werden von unserer Schuld und Sünde, dass wir erkennen, wir sind erlösungsbedürftig, wir brauchen einen Erlöser, einen Retter, einen Heiland, um gerettet zu werden. Es gibt keinen anderen Ausweg. Und dann auf der anderen Seite zu erkennen, dass Jesus Christus der Weg zum Vater ist. Der Jesus hat genau das gesagt, dass der Herr Jesus die Lösung ist, dass der Herr Jesus für uns eben das Leben hingegeben hat, dass wenn wir darauf vertrauen, dass wir dann gerettet werden, dass wir dann neues, ewiges Leben bekommen, dass wir dann gerechtfertigt werden, wie wir gesehen haben. Jetzt könnte aber jemand sagen, ja, ich kann dem theoretisch zustimmen, dass ich ein Sünder bin, also nehme ich halt Jesus an. So ist das nicht gemeint. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist wirkt und dass er überführt von Sünde. Und deswegen, wenn wir nicht wirklich erkannt haben, wie schlimm es um uns steht, wie schlimm wir wirklich sind und dass wir durch unser Verhalten Gott beleidigt haben, dass wir durch unser Leben ohne Gott ihn eigentlich abgelehnt haben und dass das schlimm ist in Gottes Augen, wenn wir all das nicht erkannt haben, sollten wir zum Herrn kommen und ihn darum bitten, Herr, zeige mir auf, dass ich ein Sünder bin, überführe mich von meiner Schuld. Und dann auch das Wort nehmen und anfangen, im Wort zu lesen, weil Gott wirkt durch sein Wort. Ja, und wenn wir erkannt haben, dass wir Sünder sind, dann sind wir aufgefordert, zu Christus zu kommen mit unserer Schuld und Sünde und auf sein Evangelium zu vertrauen. Und die Bibel sagt, dass das Heil allein aus Glauben ist. In Johannes 5, Vers 24 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und in Johannes 6, Vers 29 heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und in Vers 40, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Dann in Epheser 2, Verse 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und in Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Die Bibel sagt uns, dass das Opfer Jesu Christi ausreicht für Zeit und Ewigkeit, dass diejenigen, die mit einem bußfertigen Herz zu Christus kommen und auf sein Evangelium vertrauen, dass die für immer geheiligt werden, dass die sicher sind in Gottes Hand. Und auf dieser Basis möchte ich euch zurufen mit den Worten aus Matthäus 11, Vers 28, da sagt nämlich Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also Jesus ruft alle, die mühselig und beladen sind, zu sich, mühselig und beladen mit Sünde. Er möchte euch erquicken, er möchte euch Trost geben, er möchte euch Ruhe geben für eure Seelen. Und er ruft euch in die Nachfolge. Er erwähnt hier, dass die Nachfolge nicht einfach sein wird, aber dass er selbst sanftmütig und demütig ist. Und deswegen wird er auch selbst bei der Nachfolge helfen. Wir haben uns jetzt beschäftigt, haben uns Gedanken gemacht über sein Leiden und Sterben. Und vielleicht habt ihr überlegt, und ich spreche jetzt zu denjenigen, die noch nicht errettet sind, vielleicht habt ihr überlegt, ja, das hört sich ja so an, hört sich vernünftig an, aber ich habe ja noch Zeit, mir das viele Jahre zu überlegen oder am Ende meines Lebens umzukehren und Buße zu tun. Aber das ist nicht die richtige Haltung. Wenn du verstanden hast, was Jesus für dich getan hat, dass er dich geliebt hat, dass er für dich ausgepeitscht worden ist, dass er für dich geblutet hat, dass er für dich die Dornenkrone getragen hat, dass er für dich sich ans Kreuz hat nageln lassen und all das für dich getan hat, dann sollte dich das bewegen. Dann solltest du erkennen, dieses Werk ist von höchster Bedeutung für mich, denn jemand ist für dich gestorben, jemand hat für dich gelitten, jemand hat das größte Opfer gebracht, das du dir vorstellen kannst. Und du sitzt da und denkst dir, ja, am Ende meines Lebens hat es vielleicht eine Bedeutung. Nein, das hat jetzt eine Bedeutung für dich. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Das heißt, heute solltest du zu Christus kommen und sein Erlösungswerk annehmen. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in einem Jahr. Bleib nicht gleichgültig bei diesen Worten, bei diesem Werk, das der Herr Jesus für dich getan hat, sondern komme zu ihm, wirf dich in seine Arme, um von ihm gerettet zu werden. Er wird jeden Sünder annehmen, der im Glauben zu ihm kommt. Er wird zu keinem Sünder sagen, der Erlösung möchte und der allein durch Jesus Christus gerettet werden möchte, Zu solch einem Sünder wird er nicht sagen, geh hinweg. Nein, sondern er hat selbst gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du das Evangelium verstanden hast, wenn du verstanden hast, dass du ein Sünder bist, so komm zu Christus, komm zu ihm und nimm es dir zu Herzen. Und jetzt möchte ich ein Wort an diejenigen richten, die gläubig sind. Jemand, der zu Christus gefunden hat und dessen Leben Christus gehört, auch der wird aufgefordert, zum einen Jesus treu nachzufolgen und Jesus zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und ich möchte zwei Bibelverse aufschlagen. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib und seid dankbar. Also erstmal die Aufforderung, dass der Friede Gottes in euren Herzen regiere. Das ist ja wunderbar, wenn das so sein darf. Trotzdem müssen wir dazu aufgefordert werden. Wir sind dazu berufen, in einem Leib. Und der Leib Christi, das ist die Gemeinde. Als Gläubige sind wir dazu berufen, Teil der Gemeinde Jesu zu sein. Und damit ist nicht die Institution der Staatskirche gemeint oder der Landeskirche, sondern da ist die biblische, lebendige Gemeinde gemeint, die aus wahren Gläubigen besteht. Und man soll sich auch, man ist auch berufen, sich örtlich zu versammeln in der Gemeinde und dort gemeinsam dem Herrn nachzufolgen. Und dann heißt es, und seid dankbar. Wenn wir an das Erlösungswerk denken, sollten die Gläubigen dankbar sein. Sie sollten beständig ihm Dank sagen, dass der Herr Jesus bereit war, uns zu erlösen. Tatsächlich ist das, was der Jesus am Kreuz getan hat, etwas, was einen Gläubigen immer bewegen sollte. Er sollte nie sagen, heute höre ich von der Kreuzigung mal wieder, das ist ja langweilig, das habe ich schon 100 oder 1000 Mal gehört. Nein, sondern das sollte uns mit Dankbarkeit erfüllen. Wir haben natürlich noch viele andere Gründe, dankbar zu sein, aber ein ganz wesentlicher Grund ist sein Erlösungswerk. Der zweite Vers ist 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Ja, die Liebe, die wahre Liebe, hat genau dieses Werk des Herrn Jesus zum Vorbild. Der Jesus war bereit, er hat uns so sehr geliebt, dass er gestorben ist. Und solch eine aufopferungsvolle Liebe sollten wir auch füreinander haben. Wir sollten bereit sein, sogar für die anderen das Leben hinzugeben. Wenn man sogar bereit sein soll, das Leben für die Geschwister hinzugeben, dann soll man auch bereit sein, kleinere Dinge für die anderen zu tun. Ja, mit diesen beiden Punkten möchte ich schließen. Seid dankbar und liebt einander beharrlich, sagt uns die Bibel. Vielen Dank.